weiß nicht, ob dieser Clip dazu war, weil dass wir alle froh sind, wenn die Kinder fort sind, oder ob sie eine Ermutigung brauchen, um den Leiterinnen und Leitern zuzuhören. Die brauchen wir eigentlich alle. Gut, wir starten mit der dritten Predigt in der Serie Das Leben gewinnt. Liebe zur Welt oder Liebe zu Gott. Wir sind jetzt bei einem Thema angelangt aus dem ersten Johannesbrief, das uns vielleicht alle mehr oder weniger einmal bewegt. Als Christen müssen wir uns ja immer wieder mal fragen, zu wem gehöre ich eigentlich? Gehöre ich zur Welt oder gehöre ich zu Gott? Das sind so die groben Beziehungen. Du gehörst hier zu Gott, du bist ein Kind Gottes, wie wir es gehört haben von Claudia. Oder müssen wir uns abgrenzen von der Welt? Oder wann gehören wir zur Welt und wann gehören wir zu Gott? Liebe zur Welt oder Liebe zu Gott? Ist es ein Entweder-Oder? Oder ist es einfach so einfach zu sagen, das gehört zur Welt und das gehört zu Gott? Wir wollen uns damit beschäftigen, mit dieser Frage. Und lesen aus dem ersten Johannesbrief ein paar Verse. 1. Johannes 2, Vers 12 bis 17. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch, weil euch eure Sünden um Jesu Willen vergeben sind. Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von allem Anfang an da war. Ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr den Bösen besiegt habt, den Teufel. Lasst es mich noch einmal sagen, Kinder. Ich schreibe euch, weil ihr den Vater kennt. Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von allem Anfang an da war. Ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr stark seid. Das Wort Gottes ist in euch lebendig und bleibt in euch und ihr habt den Bösen besiegt. Liebt nicht die Welt, hängt euer Herz nicht an das, was zur Welt gehört. Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum in seinem Leben. Denn nichts von dem, was diese Welt kennzeichnet, kommt vom Vater. Ob es die Gier der selbstsüchtigen Menschen ist, seine begehrlichen Blicke, oder sein Prahlen mit Macht und Besitz, all das hat seinen Ursprung in dieser Welt. Und die Welt mit ihren Begierden vergeht, doch wer so handelt, wie Gott es will, wird für immer leben. Was mir an diesem Text zuerst aufgefallen ist, dass Johannes drei verschiedene Menschengruppen anspricht und ihnen dabei erklärt, warum er ihnen schreibt. Kindlein, Väter, und damit nehme ich auch an, dass sie Mütter mitgedacht sind, zwar nicht wörtlich erwähnt, aber die gehören eigentlich immer dazu. Und dann noch die jungen Leute. Kindlein. Oder meine lieben Kinder. Vielleicht ist das auch eine allgemeine Bezeichnung für alle Empfänger des Briefes. Und diese Bezeichnung drückt eigentlich eine liebevolle, grundsätzlich positive Beziehung zu ihnen aus. Auch von Paulus kennen wir solche Anreden, die er pauschal und liebevoll eigentlich macht gegenüber allen, die den Brief erhalten. Er schreibt zum Beispiel, liebe Brüder, und diese Anrede bezeichnet auch eine innige Beziehung, die man ja zum Beispiel in einer Familie zueinander hat. Man hat in einer Familie Bruder und Schwester und bleibt in dieser selben Familie, solange man lebt und egal wie die wirkliche Beziehung zueinander ist. Wir gehören in diese Familie. Ihr gehört zu dieser Familie, die da angeschrieben werden wird. Mir kam dann natürlich auch noch eine kleine Anrede in den Sinn. Vor vielen, vielen Jahren, als ich noch im Seminar auf Kishona war, dort war so eine Person, Theo Rüdiger, einige kennen ihn noch, er ist schon lange gestorben, der Verwalter, und der war neben dem Direktor Edgar Schmid damals das eigentliche Herz des Kishona-Berges. Das waren so die beiden Säulen, wo der ganze Berg drauf stand oder was auch immer. Und er, der Theo Rüdiger, hat uns Studenten damals meine Buben genannt. Obwohl er ja sein Leben lang Single war und Single blieb und so weiter. Also er hatte selber keine Kinder, aber wir waren seine Buben. Und das war eine liebevolle Bezeichnung von ihm gemeint. Und ich denke, dass wir etwa diese Anrede, meine lieben Kinder, so verstehen müssen, wie es Johannes hier schreibt. Die andere Anrede, Väter oder junge Leute, das sind vielleicht, von mir aus gesehen, man kann das vielleicht auch anders deuten oder anders sehen, verschiedene Altersstufen oder gemeint oder für Menschen unterschiedlicher persönlicher und geistlicher Reife. Wobei natürlich gerade eine solche Unterscheidung, wenn man hier den Reifegrad unterscheiden will, ganz schwierig sein kann. Es gibt Menschen, die sich selber als reife geistliche Persönlichkeiten bezeichnen würden. In Tat und Wahrheit sind sie aber doch eher Teenager oder wie man dem launische Teenager, die mal so reagieren, oder es sind Menschen, auch ältere gestandene Christen, die versteckt gewisse Machtspielchen betreiben und die offen nicht dazu stehen. Paulus hat mal den Korinthern geschrieben, im 1. Korinther 3 kann man das nachlesen, dass er ihnen Milch gegeben habe, weil sie die feste Speise nicht ertragen konnten. Und in diesem Zusammenhang lässt sich leicht feststellen, dass sich die Korinther wohl eingebildet haben, feste Speise zu ertragen. Wir sind schon gefestigt, also wir ertragen das jetzt. Und sie hatten sich also völlig überschätzt in den Augen von Paulus und wurden mit dieser Aussage von Paulus vielleicht auch ein wenig brüskiert oder vielleicht auch ein wenig beleidigt. Die ertragte nur Milch und dabei haben sie etwas anders gemeint. Hier bei Johannes glaube ich nicht, dass seine Anreden jemanden verletzt hat, weil er sie ja mit positiven Nachsätzen bestückt hat. Bei allen Angesprochenen erwähnt er etwas Positives, etwas, was er an ihnen schätzt oder worin sie sich auszeichnen in ihrem Glauben und in ihrem Verhalten. Es ist bestimmt eine sogenannte Wertschätzung, die jedoch weniger eine Leistung hervorhebt. Das ist nicht eine Leistung, das, was sie jetzt geleistet haben oder so, sondern er wertschätzt sie viel mehr im Blick auf einen Zustand oder eine Erkenntnis oder eine Haltung, wie es sichtbar, für ihn sichtbar wurde. Dreimal kommt hier das Wort kennen vor, weil ihr den Vater kennt und so weiter. Oder Gott kennen. Und das habe ich schon mal gesagt in einer Predigt vorher, dass dieses Wort, dieses eine Wort kennen, ein starkes Beziehungswort ist. Und es geht darum, dass die angesprochenen Personen eine Beziehung mit Gott leben. Eine Beziehung, die sich nicht nur in der verborgenen Gebets- und Geisteswelt vollzieht, sondern die auch nach außen sichtbar wird. Zum Beispiel ganz konkret im entsprechenden Verhalten, das man an den Tag legt. Und man kann auch sagen, dass wem die Sünden vergeben sind, wie es hier ja auch erwähnt ist, dass das einen Menschen stark verändert. Ein solcher Mensch ist dadurch anders geworden. Er hat nicht nur eine Entlastung erlebt oder eine Erlösung aus Gefangenschaften, sondern kann ganz neu beginnen, ein neues Leben beginnen, neu starten, ohne negative Vorzeichen, mit einem ganz anderen Ziel. Und er wird auch erleben, dass sein Glaube ihn stark macht, dem Bösen zu widerstehen oder, wie es hier sogar heißt, den Bösen zu besiegen. Und nun kommt eine starke Empfehlung von Johannes, die mir ja den Titel für die Predigt geliefert hat, Vers 15. Liebt nicht die Welt, hängt euer Herz nicht an das, was zur Welt gehört. Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum in seinem Leben. Da ist wieder dieses Entweder-Oder, entweder Welt oder Gott. Eine radikale Trennung. Können wir das überhaupt? Und wird es uns im Glauben weiterbringen oder stark machen? Ist das der Weg, das Entweder-Oder? Wir finden natürlich noch weitere solche oder ähnliche Aussagen in der Bibel. Auch von Johannes. Er macht weitere Aussagen in diese Richtungen. Oder auch von Jakobus, dem Bruder von Jesus. Wir lesen Jakobus 4, Vers 4. Wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun irgendein Freund der Welt sein will, stellt sich als Feind Gottes dar. Krass, kompromisslos, entweder oder. Oder Jesus selbst sagt in Matthäus 6, 24, niemand kann zwei Herren dienen. Oder Matthäus 6, 21, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Natürlich müssen wir klären, was mit dem Begriff Welt überhaupt gemeint ist. Es gab mal eine Zeit, die habe ich selber erlebt, da hat man scharf getrennt. Wenn du zum Glauben an Jesus kommst, dann musst du den Musikverein verlassen. Oder du darfst nicht mehr ins Kino gehen. Oder du darfst nicht mehr in den Turnverein gehen und so weiter. Oft wurde das so gehandhabt. Du musst da diesem weltlichen Verein den Rücken kehren. Man musste austreten. Und ich habe das selber gehört von jemandem, der das so gehandhabt hat. Der hat seine Ziehharmonika auf den Essig gestellt und die nie mehr angetastet. Und ich habe ihm gesagt, du musst die wieder einmal hervorbringen und im Gottesdienst spielen. Und er hat es dann gemacht. Ja, das war eine Zeit, in der man entweder oder scharf getrennt hat. Aber Johannes ist uns selber keine Antwort schuldig geblieben. Er erklärt uns nämlich selber, und das wusste man auch schon vor 40 oder 50 Jahren, wo man das so scharf getrennt hat, das hatte er ja vorher geschrieben. Denn nichts von dem, er hat gesagt, was das bedeutet, Welt. Nichts von dem, was diese Welt kennzeichnet, kommt von Gott. Ob es die Gier des selbstsüchtigen Menschen ist, seine begehrlichen Blicke oder sein Prahlen mit Macht und Besitz, all das hat seinen Ursprung in dieser Welt. Es geht also nicht um Turnverein oder Musikverein oder was auch immer. Es geht nicht darum, dass wir die Welt als unseren Lebensraum ablehnen und ihm den Rücken kehren. Auch nicht darum, auf alles zu verzichten, was uns Freude macht. Oder dann alle technischen Errungenschaften gegenüber skeptisch sind. Fernseher. Oder früher war es der Radio, der kommt nicht ins Haus, der ist vom Teufel und so weiter. Oder Handy oder E-Bike oder was auch immer. Oder eine moderne Melkmaschine, wenn ich nur den Stefan sehe, dann, der hat sicher so etwas im Stall. Es geht nicht um solche Dinge. Es geht, wie es Johannes hier beschreibt, um innere Dinge. Es gibt noch heute menschliche Gruppierungen. Ich habe auch mal eine solche besucht, die Amischen, die leben immer noch so, wie es ganz, ganz früher war, ohne elektrisches Licht und ohne Radio und ohne Handy und was auch immer. Es geht um alles, was in dieser Welt gegen Gott gerichtet ist und sich gegen Gott selbst stellt. Alles, was vom Bösen beherrscht wird und bewusst oder unbewusst dem Bösen dient. Ich habe hier noch den Vers 16 nach der Übersetzung der Hoffnung für alle abgebildet. Und die speziellen Bezeichnungen, was Johannes mit Welt meint, etwas hervorgehoben. Selbstsüchtige Wünsche, die Gier nach allem, was einem ins Auge fällt. Das Prahlen mit Wohlstand und Macht. Wenn wir diese Aufzählung sehen, dann müssen wir nicht zuerst auf die anderen zeigen und von der bösen Welt reden, sondern müssen uns manchmal vielleicht selber auch fragen, ob nicht auch in meinem Herzen selbstsüchtige Wünsche vorkommen und ob nicht auch wir selbst manchmal gierige Blicke haben und alles in uns hineinfressen, auf was wir Lust haben. Oder ob nicht auch wir manchmal mit unserem Besitz prahlen oder uns mit unserer Position und mit gemeinen Machtspielen über andere stellen und meinen, wir hätten mehr zu sagen. Und so merken wir plötzlich, dass wir ein lebenslanges Übungsfeld vor uns haben, dass wir nicht mit der Bekehrung abschließen können. Mit der Welt ist alles zu Ende, jetzt ist nur noch das Reich Gottes vor uns. Nein, es ist ein lebenslanger Prozess, den wir beachten sollen und der uns jeden Tag wieder neu herausfordert, in die eine oder die andere Art. Die Frage, ob wir die Welt lieben oder Gott, kann nicht einmal gelöst werden und dann ist sie für immer gelöst. Wir können diese Frage auch nicht damit lösen, indem wir uns von der Welt abgrenzen, wie zum Beispiel eben die Amischen. Wir sind von Gott in die Welt hineingestellt. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Wir gehören mitten in die Welt hinein, weil Gott uns brauchen will, als seine Botschafter, die der Welt die Versöhnung verkündigt und vorlebt und ihnen den Frieden bringen will. Dazu sind wir da. Die menschlichen oder der weltliche Weg führt in Egoismus, Gier und Selbstzerstörung. Die Welt aber braucht Menschen, die Gott lieben und sich abkehren von sogenannten weltlichen Merkmalen oder Werten, wie Johannes sie benennt, und stattdessen den Weg zur Versöhnung und den Weg des Friedens mit Gott vorleben. Nun möchte ich aber doch noch einen Menschen vorstellen, der uns als Einsiedler, also als Abkehrer von der Welt bekannt ist. Niklaus von der Flüe. Hier sehen wir eine Holzstatue von ihm, die mitten in unsere hektische Welt im Hintergrund, sieht man das, hineingestellt ist. Er wurde vor über 600 Jahren geboren, dieser Niklaus von der Flüe, 1417. Und es gab aus diesem Grund in der Schweiz einige Gedenkfeiern, wo man sich darüber Gedanken gemacht hat oder bewusst wurde, was hat dieser Niklaus von der Flüe für die Schweiz getan, dieser Abkehrer, dieser Einsiedler im Flüeli Ranf, Bruder Klaus genannt. Ich kann hier natürlich nicht auf die ganze Geschichte eingehen, ich kenne auch nicht die ganze Geschichte von Bruder Klaus. Und ich weiß auch, dass da zwiespältige Meinungen zu dieser Person, zum Bruder Klaus, über ihn kursieren. Zum Beispiel auch, ja, er hatte die Familie und die Frau verlassen. Was soll man von so einer Person noch Gutes mitnehmen? Er hat seine Frau verlassen, sie hat die Einwilligung dazu gegeben. Er hat sie nicht so verlassen, wie man das meint. Aber er war einer, der den Frieden und die Versöhnung mit Gott gesucht und auch gefunden hat. Und dadurch mit diesem inneren Weg einen großen Einfluss hatte auf die politische Schweiz. Auf die Welt, kann man sagen. Er hat einen großen Einfluss. Nämlich damals gab es eine große Unruhe zwischen Stadt- und Landkantone und es war sehr schwierig, das zu vereinen oder überhaupt, dass sie sich nicht bekämpft haben. Und man hat ihn dann um Rat gefragt und sein Rat hat es fertiggebracht, dass dies möglich wurde, dass diese Kantone sich nicht bekämpft, bekriegt haben und vereinigt wurden. Im Verzichten auf gewisse Vorteile gewannen beide Parteien, Stadt- und Landkantone. Der Rat, den die Welt bei ihm suchte oder man bei ihm suchte, hatte bei Bruder Klaus eine ganz persönliche Komponente. in der er sich täglich übte. Und das hat direkt mit unserem Predigtthema eigentlich auch etwas zu tun. Das Gebet, das von ihm überliefert ist, hat nämlich eine bewusste und wiederholende Ausrichtung auf Gott im Blick. Und damit auch eine Abkehr von der Welt, die nicht von außen her, sondern vor allem von innen her auf unser Leben Einfluss gewinnen will. Und hier ist das Gebet von Bruder Klaus, das wahrscheinlich von vielen von euch auch bekannt ist. Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert, zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich fördert, zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Wer sein Leben mit diesem Gebet so ausrichtet, wie das Bruder Klaus getan hat, der hat der Welt ganz Wesentliches zu sagen, was die Welt auch annehmen kann, was nicht arrogant daherkommt, sondern was von Gott her gesagt werden kann. Wer sein Leben so in Gott investiert, in Gottes Reich investiert, in seinen Willen, in seine Ziele, wer Gottes Willen sucht und tut, der bleibt in Ewigkeit. Und das ist das Einzige, was Bestand hat. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, du bist selbst in die Welt hineingekommen und hast die gute Botschaft mitgeteilt. Du hast dich zurückgenommen und bist sogar ans Kreuz gegangen und hast so Frieden mit Gott für uns Menschen geschaffen. Wir danken dir, dass du auch uns in diese Welt hineinstellst, in der wir sind und die sich verändert, so wie wir uns auch verändern. Und du willst, dass wir Lichter sind, dass wir Botschafter sind, dass wir deine Versöhnung und deinen Frieden weitertragen. Gib uns immer wieder Kraft gegen die weltlichen Werte und weltlichen Dinge, die uns in Beschlag nehmen wollen, zu kämpfen, das Böse zu besiegen und dein gutes Reich zu bauen. Amen.